Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Mekufa. Heute wieder mit dabei Jens und Ja. Und wenn ihr unsere Folge von vor einigen Wochen gehört habt, dann wisst ihr auch ungefähr, worum es heute geht. Nämlich geht es heute um das kreative Schreiben. Und zwar weniger aus einer persönlichen Perspektive, das haben wir das letzte Mal besprochen, sondern aus der Perspektive zweier Werke, die wir uns beide zu Leibe geführt haben, die wir hier gerne in Ausschnitten vorstellen möchten und die Tipps euch mit an die Hand geben, wenn ihr selbst mal an so einem kreativen Schreibprojekt arbeiten solltet. Das ist zum einen ein Werk, das Jens euch mal vielleicht kurz vorstellt mit einigen Worten. Woraus zitierst du, Jens?
Ich zitiere von Herrn Leimbach aus seinem Kursus Studienwelt Laudius und der hat einen Kursus von ein paar Jahren veröffentlicht auf dieser Laudius-Plattform zum Thema kreatives Schreiben, dem ich mich versuchen wollte und das immer vor mich hingeschoben habe. Jetzt, dank unseres Themas, habe ich mal mehr gelesen als nur ein Kursheft und habe dort für heute ein paar Methoden zusammengetragen, die uns näher bringen, wie man ans kreative Schreiben herantreten kann, was es für Methoden gibt, um seine Ideen zu Papier zu bringen oder auszuformulieren oder einen Weg darüber zu finden, eine Geschichte überhaupt entstehen zu lassen. Das ist so, was ich herausgearbeitet habe für heute.
Genau, und der Duktus des Werkes, das du jetzt, mit dem du gearbeitet hast, ist ja ziemlich so auf den Punkt gebracht und auf die Techniken bezogen. Und im Gegensatz dazu habe ich ein Werk ausgewählt, das so ein bisschen elaborierter ist, also für Menschen, die gerne ausschweifende Erklärungen, Beschreibungen mögen. Und zwar, das nennt sich Kreativ Schreiben von Fritz Gesing mit dem Untertitel Handwerk und Techniken des Erzählens. Und das Schöne daran ist, das ist halt so ein bisschen prosaisch geschrieben, also sehr ausführliche Beschreibung, viele Beispiele. Aber ich habe das Gefühl, die Techniken, die dort an die Hand gegeben werden wollen, muss man so ein bisschen herausarbeiten. Also die sind nicht so aufgelistet wie in dem Werk, das du sozusagen im Fokus hast, sondern die sind ja ein bisschen ausgedehnter beschrieben. Und ich habe das Ganze auch versucht, so ein bisschen runterzubrechen, sodass wir das Ganze so für Interessierte jetzt kurz vorstellen können. Aber was schön ist, und das haben wir uns überlegt als kurze Einleitung, ist ein Zitat, das Herr Gesing hier zum Einstieg auch nennt. Und zwar lautet das Zitat von Wolfgang Weyrauch: Das Schreiben ist zweifellos eine Symbiose von Handwerk und Geheimnis. Was denkst du darüber, Jens?
Ja, also ich finde, man kann es zutreffend interpretieren. Es ist halt, wer schon aus Hobby und wahrscheinlich auch hier aus Interesse gerade lauscht, weiß, dass wenn man schreibt, das meist zurückführt auf eine kleine, kurze Idee, die man im Kopf hat, die man ausarbeiten möchte und man weiß noch gar nicht, wo der Endpunkt für einen ist. Schreibt das Ganze auf im Fluss, erreicht vielleicht den sogenannten Flow, den man auch aus dem Sport kennt. Also es fließt einfach so aus einem hinaus aufs Papier und damit meine ich nicht den Schweiß, sondern die Idee.
Manchmal schwitzt man
Schweiß beim Schreiben.
Ist mir schon mal passiert, weiß ich gar nicht. Während meiner Masterarbeit habe ich viel geschwitzt beim Schreiben. Das lag aber an mir.
Ja. Zumindest ist das Schreiben ja ein sehr kreativer Prozess natürlich. Man schafft etwas aus dem Nichts, genauso wie der Maurer sein Mauerwerk errichtet. Errichtet der Schreiber eine Mauer aus Schriftstücken und kann damit um sich werfen zur Gegenwehr gegen Leute. Und
es gibt viele Methoden, da anzugehen. Genau, man kann eine Mauer bauen, man kann aber auch einfach nur ein kleinen Turm aus Karten bauen.
Ja.
Und wie das geht, wie das Bauen geht, das kann man erlernen. Das ist nämlich das Schöne, das ist ja ein Handwerk. Aber ja, was am Ende daraus wird, also das Gesamtwerk, wie das Ganze aussieht, welche Verzierungen man vielleicht verwendet, das ist das Geheimnis, das man selbst für sich entschlüsseln muss und was man vielleicht vorher gar nicht weiß. Ne? Du meintest ja gerade, man hat eine Idee und diese Idee muss erstmal, also was am Ende rauskommt, das weiß man vorher meistens einfach nicht.
Die endgültige Form sieht man erst zum Schluss. Hm. Man hat das Ideenkonstrukt im Kopf, das gilt es zu Papier zu bringen. Und da stellen sich halt auch einem selbst als Schreiber viele Fragen, also das Geheimnis in dem Zitat.
Oh ja, das stimmt. Und hättest du, also vielleicht die Frage, warum schreibt man überhaupt, warum schreibst du?
Ja, warum schreibe ich eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge bereits gesagt habe, aber ich bin vom Zeichnen her gekommen, fand mein gezeichnetes nicht so hübsch, habe das dann als Comic und sowas versehen und vom Comic bin ich dann mangels zeichnerischer Fähigkeiten zum Schreiben übergegangen und wegen Aufsätzen. Ich habe immer im Deutschunterricht schon damals das Zeichenlimit oder Wortlimit, Seitenlimit bei weiten überschrittenen Klassenarbeiten.
Aber du beschreibst gerade, wie du schreibst. Ne? Du beschreibst nicht, warum du schreibst.
Ja, also bin ich auf dem Weg hin. Ah, ja, okay. Du weißt doch, wie ausschweifend ich bin. Ich kann mich nicht kurz.
Du hättest den Giesing lesen sollen.
Ja, wir haben die. Das haben wir ja nicht gewusst.
Ne? Ja, das wussten wir vorher leider nicht. Das
aber stimmt, ich gebe dir recht, bei Sachbüchern habe ich da ein Problem, wenn das zu ausschweifend ist. Weil bei Sachbüchern will ich auf den Kern des Problems stoßen. Das habe ich schon häufig bei amerikanischen Sachbüchern gemerkt. Die schmücken gerne aus, wenn es um ihr Thema geht, weil sie den Heiligen Gral entdeckt haben. Und dann geht es erstmal, ich bin von der Grube aus hinausgekrochen in die weite Welt und habe dort...
Damals hat Adam Folgendes. Genau, ja. Ja, das ist ja wirklich, also das ist nicht so cool. Und also es ist cool, wenn man es kann, ne? Also es gibt ja auch Leute, die erzählen und es geht gar nicht um das Thema, worum es gehen sollte und trotzdem hängt man so an deren Lippen.
Richtig.
Das kann ich nicht.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Es kommt, glaube ich, aufs Thema drauf an, wie stark man dafür brennt und wie stark auch der Hörer, der Zuhörer an dem Thema interessiert ist oder das Interesse in ihm geweckt wird am Thema.
Es hat wirklich viel mit diesem inneren Feuer zu tun, da hast du total recht.
Ja, und ich habe so einfach für mich über die Prozesse, über diese Jahre des Wandels von Zeichnen zum Comic zum Schreiben, wieder zurück zu versuchen mit Comics und sowas und dem hin und her und habe einfach gemerkt, ich blühe am meisten auf, wenn ich einfach einen Text schreibe.
Du so blühst dahin. Auf. Okay, das ist der Grund, warum du schreibst. Ja. Du blühst quasi auf. Das,
also ich finde es toll, wenn ich bemerke, hey, ich habe hier was im Kopf, ich könnte darüber schreiben, dann schreibe ich darüber. Vielleicht hasse ich das Ganze am Ende. Aber ich bin froh, sobald es auf dem Papier steht, weil es raus aus dem Kopf ist. Und im ersten Moment bin ich stolz. 3 Tage später hasse ich das. 3 Monate später kann ich darüber reflektieren, warum ich das so geschrieben habe und mag es wieder.
Ja, das ist voll interessant, was du beschreibst. Also du hast mega viele Aspekte genannt, die ich mir auch aufgeschrieben habe hier zu der Frage, warum schreiben. Also manche Sachen müssen halt aus dem Kopf. Ne? Das ist für mich auch so eine gewisse Selbstreflexion. Also ich habe nicht umsonst, seitdem ich ein Teenager bin, Tagebuch geschrieben und schreibe immer noch teilweise. Und das ist eigentlich so ein Schreiben, das wird ja niemals irgendjemand sehen, vielleicht ich in 5 Jahren dann, wenn ich das aufschlage. Aber trotzdem musste das raus. Und das tut dann auch gut, das einmal aufgeschrieben zu haben.
Ja.
Und im Verbunden mit dieser Selbstreflexion ist für mich Schreiben auch so ein bisschen ein Lernen. Also ich lerne viel über mich selbst und auch über andere und sei es über Worte, Formulierungen, Ich spiele mit der Sprache, das ist ja auch ein Lernen. Und ich wachse daran auch auf gewisse Art und Weise. Also diese Lust am Spiel und an der Fantasie und einfach am Geschichten erzählen, ne? Das ist so der Grund, warum ich gerne schreibe. Wobei bei mir immer weniger dieses Geschichten erzählen wollen, ist irgendwie immer mehr zurückgerückt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach also viel anderes an dem Kopf habe. Hatte mit Studium irgendwie viele sachliche Themen, irgendwie keine Ahnung. Also man schreibt dann irgendwann wissenschaftlich, was ja weit von dem entfernt ist, was wir jetzt eigentlich vorstellen wollen.
Ja.
Aber trotzdem sind gewisse Aspekte, also das macht, also auch wenn ich wissenschaftlich schreibe, dann habe ich trotzdem große Freude dran, wenn ich dann irgendwie so einen Absatz geschrieben habe und dann das Gefühl habe, geil, das liest sich richtig gut. Das ist mal, also nicht nur der Gedanke ist schön, also da ist man selbst so ein bisschen stolz, wenn man so einen coolen Gedanken hatte, sondern auch noch dieses, wie es formuliert hat. Also ist für das sozusagen den Leser daran heranführt, diesen Gedanken zu verstehen.
Naja, bei dieser Art Schreiben hast du ja auch dann das Gefühl für dich, du hast das Thema verstanden und du hast hoffentlich auch dem Leser rübergebracht, dass nicht nur du es verstanden hast, sondern dass derjenige auch womöglich deine Idee verstehen wird, wenn er das liest.
Das ist auch die hohe Kunst, ne? Also erst wenn du Sachen so erklären kannst, dass andere verstehen, hast du es überhaupt wirklich verstanden. Ne? Das ist dann das Nonplusultra so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon ein Meisterwerk an sich dann.
Ja, tatsächlich,
ja.
Ja. Ja, okay, jetzt sind wir, also ich wollte diesen Bogen eigentlich spinnen vom Warum schreiben zum Wie schreiben, weil darum geht es ja heute eigentlich. Ja. Also das Wie heute und welche Methoden, Techniken.
Sachlich dienlich sein.
Genau. Und wenn man schreibt quasi, das ist ja klar für jeden, wenn man wartet so lange, bis die Muse kommt und einem ein Küsschen gibt und dann schreibt man. Nicht. Oder?
Ja, wäre schön, wenn es so ginge, ne? Meistens küsst dann nämlich die Muse, wenn man gerade nichts zur Hand hat. Oder wenn man dann doch lieber schlafen würde.
Ja, ich kenne das auch, wenn man aufwacht von einem Traum, der richtig krass war und wo man sich denkt, boah, den musst du dir aufschreiben oder daraus muss eine mega geile Geschichte einfach entworfen werden. Aber dann steh mal auf und schreib das auf.
Ja, das habe ich auch schon bereut. Da habe ich einen ganzen Tag mal drauf verwendet. Also.
Echt?
Ja.
Auf einen Traum aufschreiben?
So im Prinzip, ja. Und selbst während des Tages gingen einige der Fäden zu Bruch und es ist sauschwer, das alles einzufangen. Weil du hast ungefähr 15 Minuten Zeitfenster, in dem dir noch alles klar ist.
Aus dem
Traum.
Ich habe mal dann, 5 gelesen, aber ja.
Und dann verblasst das so schnell, dass du denkst, Moment, ich hatte doch eben noch den genialen Traum vor mir und ich wollte das alles aufschreiben, aber jetzt habe ich nur noch Bruchstücke und muss das wie ein Puzzle zusammenfügen.
Ja, ich kenne das. Ich hab auch lange Zeit so ein Traumtagebuch neben meinem Kissen quasi gehabt.
Ich hatte mir auch überlegt, ob das einen Sinn hat oder neben mir, aber nee, das ist verfliegt zu schnell. Aber da ich auch Träume habe, die sich so vom Thema her wiederholen, ist das schon inspirierend, einfach zu träumen und dann sich zu erinnern, welche Themen habe ich mal abgehandelt im Kopf schon oder welche Ideen begleiten mich durch den Alltag und kann ich damit was erfassen oder verfassen.
Dann bist du eigentlich schon beim Thema, wie kriege ich Ideen, ne? Also das ist, dann bist du schon medias in res quasi eingestiegen.
Ja.
Sorry. Also ein Aspekt ist halt tatsächlich, Träume wäre sozusagen eine Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen.
Ja.
Aber ich habe mir hier den Satz aufgeschrieben, also beim Lesen ist mir das hat Gesing nicht geschrieben, der ist mir selbst eingefallen. Und zwar ist das Handwerk quasi erlernbar vom Schreiben, aber die Haltung, die Welt so aktiv und achtsam wahrzunehmen, dass man daraus Ereignisse oder Ideen sammelt, die muss man sich selbst aneignen.
Ja.
Und das ist halt genau diese Haltung, also dass man jeden Moment so wahrnimmt, dass man das Ganze inspirierend findet und in Geschichten vielleicht gießen will oder in Gedichte oder
meinetwegen Bilder. Ja, halt die aufmerksame Beobachtung der eigenen Umgebung oder dessen, was dir geschieht im Alltag.
Genau.
Und es bietet halt auch viele Vorlagen, es sei denn, man beschallert sich mit allen möglichen Sachen, die von woanders kommen. Beobachtungen im Alltag sind ja sowas wie verhalten sich die Leute im Supermarkt. Darüber kann man schreiben, darüber kann man eine interessante Geschichte sicherlich entwickeln.
Mhm. Ohne Scheiß, es ist von gerade heutzutage, also gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, ist das mega interessant. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass es eigentlich nur noch zwei Arten von Frisuren gibt. Einmal die verwilderten, wo die Haare immer länger werden, oder die kurzgeschorenen.
Ja, ich gehöre zu den Verwilderten. Ich habe es nicht mehr zum Friseur geschafft.
Dito, ich auch nicht. Und ich lieb eigentlich schon mit dem Rasierer, die mal kurz zu scheren. Aber leider habe ich einen runden Kopf, also muss ich verwildern. Dir wird das ja stehen.
Ja, ich verwildere dann auch freiwillig, weil ich kann mich rausreden und sagen, ich versuche mir jetzt lange Haare zu wachsen, weil ich Heavy Metal höre.
Stimmt. Aber, könnte ich auch eigentlich, ja.
Ja, aber das ist so, mir ist es letzten Endes egal. Ich sehe immer ein bisschen kaputt und durcheinander aus.
Obwohl, der Bart steht dir ganz gut, muss man sagen.
Ja. Irgendwie schafft man das dann doch noch in irgendwas zu verwandeln, solange man nicht obdachlos ist. Aber das ist halt so, gerade jetzt hat man aktuell soziopolitische Umbrüche oder soziale Umbrüche in Verhaltensweisen, die man gut beobachten kann und zu Papier bringt, ob es nun für satirische Werke ist oder einfach nur zeitgenössische Werke, die die Beobachtung zu Papier bringen, wie verhalten sich Menschen während einer Pandemie, was ist festzustellen, was wiederholt sich als Muster und sowas gilt es eben als jemand, der schreibt, zu entdecken, auch wenn das womöglich jedem klar sein sollte oder klar ist, nicht jeder schreibt so etwas auf und jeder hat auch einen eigenen Umgang mit Worten und daher kann aus 30 Mündern die gleiche Geschichte komplett anders klingen. Bei dem einen gut, bei dem anderen weniger gut, aber
wobei ich
das
nicht
Ganze ist die Übung.
Gut und weniger gut einteilen
würde.
Das ist ja.
Ja, das einfach, ist halt die Wertung, die man lernt. Also
ich weiß nicht, also das ist ja die Erfahrung mit, also man hat immer so Kollegen und hängt viel mit denen ab und dann erzählen die halt eine bestimmte Geschichte und immer wieder anderen Kollegen, die man halt trifft.
Ja.
Und aber im ersten Mal ist die Geschichte meistens nicht so cool oder interessant und lustig. Und irgendwann, nachdem man die Geschichte zum 10. oder 20. Mal hört, merkt man, dass da viele Details mit einfließen, dass viele Pausen plötzlich eingebaut werden, wo man einen Lacher erwartet und sowas. Und das ist halt das mit dem Schreiben, ne? Also wenn du halt erfahren bist und voll der krasse Stand-Up-Comedian bist, der seine Texte selbst schreibt, dann weißt du ganz genau schon vorher, wo du eine Pause machen musst, damit dein Publikum Zeit hat zum Lachen oder zu verstehen, dass jetzt gelacht werden muss.
Eben, wenn Komiker oder Stand-Up-Comedian einfach nur losfeuern würde sein ganzes Repertoire, dann hätte das Publikum gar keine Gelegenheit, das zu verarbeiten. Wer sich auf Netflix schon mal die Sachen angeguckt hat von so Kalibern, ob auf Deutsch oder Englisch, die ganzen Stand-Ups sind immer so, dass sie auch zwischen ihren Pointen warten, dass das Publikum lacht, dass das Publikum zeigt, dass es das Thema verstanden hat und dann wird noch ein bisschen darauf aufgebaut oder das Thema weiter behandelt oder es geht zum nächsten Punkt im Programm.
So es ist immer Interaktion, Also ich arbeite ja quasi mit Sprache und dass diese auch wenn es so, wenn man das denken würde im ersten Moment, dass Stand-Up-Comedy eigentlich einfach frontal, jemand steht da und macht Witze ist, nee, das ist mega interaktiv. Genau wie ein Vortrag.
Durchgedacht oder eine Vorlesung. Und es ist oft vorgetragen und was wir serviert kriegen, ist ein wirklich durchexerziertes Programm, das derjenige schon sicherlich etliche Male ohne die Kameras aufgeführt hat.
Ja, klar.
Zu sehen, welche Witze besonders häufig zünden, wann sie zünden und wie er sie zündet.
Genau.
Natürlich gibt es auch weibliche Komiker.
Wir gendern nicht, aber
genau.
das sollten wir vielleicht wirklich sagen.
Ja.
Immer wenn wir eine Berufsbezeichnung wählen oder Personen bezeichnen, Personengruppen,
ja,
und die männliche Form wählen, das ist das generische Maskulinum bei uns. Also das,
genau,
schließt immer alle Bevölkerungsgruppen divers, weiblich und männlich mit ein, und das ist auch wichtig zu erwähnen, glaube ich. Also
ja,
das, ich glaube, da sind wir beide voll klar, dass das so,
genau,
so ist. Ne? Also das,
ja, uns ist das klar, vielleicht nicht jedem anderen, weil nicht jeder ein Germanistikstudium begonnen oder auch durchgeführt hat bis zum Schluss.
Ich glaube, genau, das sollte mittlerweile auch bei allen ankommen.
Sollte.
Und wenn nicht, genau, dann traurig. Dann seid ihr Ü60 und alte weiße Männer, die in Thüringen im Parlament sitzen und
ja,
unseren Podcast hören, weil die nichts Besseres zu tun. Nein, okay.
Wir sind nicht politisch.
Wir werden auch nicht politisch.
Ja.
Bei uns geht es um Kreatives. Schöne Sachen,
genau,
die man macht, weil man Freude am Leben hat. Und zwar geht es um das Schreiben. Und
ja,
jetzt haben wir auch so uns angenähert zum Schreiben. Und zwar haben wir darüber gesprochen, warum wir schreiben, wie wir schreiben. Und jetzt teilt Gesing das Schreiben in verschiedene Phasen ein. Und auf zwei Phasen wollen wir hier, glaube ich, näher eingehen. Ich stelle die mal ganz, ganz kurz vor.
Ja.
Das sind auch so ganz, ich finde, er will halt so ein bisschen angeben mit Fremdwörtern.
Oh ja, das liebe ich.
Wobei
ja,
es nicht so, nicht
wenn
so
Leute anfangen, aus ihrer Profession heraus nur mit Keywords um sich zu schmeißen.
Ja, genau. Ich meine, ist cool, wenn man es weiß, aber es ist
ja
auf jeden Fall, ich finde nicht meine also ich bin nicht die Zielgruppe dessen, auch wenn ich Fremdwörter liebe. Aber wenn ich ein Buch zum kreativen Schreiben lese, dann will ich nicht.
Ja, dann würde ich mich an den Laien
genau
wenden wollen,
ja,
und nicht an den
genau
ultimativen Experten, der das schon alles weiß.
Richtig. Und zwar, aber der teilt das eine in vier Phasen. Einmal die Präparation, die Inkubation, die Illumination oder die Inspiration und die viertens Elaboration und Verifikation. Jetzt
ja
weißt du genau, was ich meinte. Ganz kurz zu den Phasen. Erstens, die Präparation ist nichts anderes als die Vorbereitung, wie das Wort, das kann man glaube ich am ehesten verstehen.
Es ist nur ein schönes lateinisches Wort dafür.
Ja, genau. Ja. Zweitens, die Inkubation ist schön aus der Biologie entnommen.
Hm.
Da wächst die Idee an, also wie in so einem Inkubator.
Ja, der Brutkasten.
Genau, das ist der Brutkasten und die Ideen, die man vorbereitet hat, die vermehren sich und die Inkubation passt auch nicht, finde ich, das Wort. Aber okay, es vermehrt sich und dann es entstehen ja auch andere Ideen, sondern es ändert sich ja auch.
Ja.
Die Inkubation wird ja eigentlich nur sich vermehren, aber okay. Drittens, die Illumination oder Inspiration, die Phase finde ich schön. An die Phase habe ich vorher nicht gedacht, nämlich hier geht es während du schreibst, hast du ja immer diese Aha-Effekte. Ne?
Die macht das Erkenntnis, Spaß, dass
ja, genau,
dann hast du plötzlich noch eine Idee und noch eine Idee.
Genau, und dann und beim Schreiben findest du das so geil und dann kommst
ja
du so in Flow. Und das ist das, was für mich Schreiben so toll macht. Ne? Du schreibst
ja
was und dann denkst du dir, geil, cooler Satz, boah, geil, kann man das gar nicht noch besser formulieren. Und dann liest sich das so voll flüssig und denkst dir, geil. Und das
ja
ist halt die, dann sind wir inspiriert und oder illuminiert. Erleuchtet.
Ja, ich bin auch so ein Illuminati. Ich glaube, damit habe ich Dozenten und Lehrer in den Wahnsinn getrieben.
Du weißt einfach zu viel in dem Bereich.
Ich fange einfach mein Argument an und dann entdecke ich darin ein neues Argument, das ich ausführe.
Genau,
und komme am Ende zurück zu dem ersten Argument.
Und deswegen schreibst du so gerne wahrscheinlich. Genau,
ja,
das ist halt ich bin ein großer Fan von Klarheit in der Sprache, wobei
ja
das für mich halt Klarheit ist ja dann auch, zeigt ja auch, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und
ja
Sachen zielorientiert oder zielgruppengerecht vortragen kannst.
Ja.
Das kann man nicht, wenn man das so erleuchtet.
Ja, das merke ich im Nachhinein immer so, dass, oh, da habe ich
und
eine
deswegen
neue Idee einfach einfließen lassen, das hätte ich nochmal ordnen müssen und hätte ich Zeit gehabt, dann hätte man das auch nochmal geordnet niederschreiben können. So,
und deswegen braucht man. Ach, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee. Das ist schon in Ordnung. Ich hätte nur weiter geredet.
So, dann Main Skill, weiterreden. Ja. Nicht reden, weiterreden.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber deswegen braucht man die Phase der Elaboration und Verifikation. Das ist nichts anderes. Elaboriert bist du. Das ist dann das, wenn man das ausschreibt und ausschmückt mit Worten.
Ja.
Aber auch prüft, korrigiert und sprachlich glättet. Dieses sprachliche Glätten ist dann halt quasi dann irgendwann führt es dann zum Endprodukt, das man dann herausgeben kann oder veröffentlichen kann oder für sich abheften kann. Und von diesen vier Phasen gehen wir heute, glaube ich, auf die ersten beiden Phasen aus. Nämlich diese, wie man es vorbereitet, wie man die Idee entdeckt und wie diese Idee sich vielleicht ausweitet und dann zu einem Text transformiert werden kann.
Aha.
Und vielleicht können wir dann über zu deinen Punkten gehen. Also jetzt habe ich halt ein bisschen von dem Buch hier was vorgestellt.
Ja.
Was für Techniken gibt es denn, Ideen zu entdecken oder zu verwirklichen?
Ja, ich fange mit zwei, würde ich sagen, sehr bekannten und weit verbreiteten Techniken an, wo euch die Begriffe sicherlich schon verraten, worum es geht, beziehungsweise es Berührungspunkte in eurem Leben damit gab. Da wäre zum einen das Brainstorming. Das man auch so im Büroalltag verwendet, wenn ihr einen Bürojob habt oder pflegt, gibt es Meetings, wo man sich zu Kampagnen trifft und das durchexerziert, zumindest im Marketingbereich oder auch im Vertriebsbereich, wie man Kunden erreicht, und dann werden Ideen in den Raum geworfen. Beim Brainstorming ist es aber halt wichtig, auch für den Schreibprozess, dass man sich am besten ein Stück Papier oder digital ein Dokument aufmacht und erstmal einfach Punkt für Punkt, ohne große Ordnung, seine Ideen runterschreibt. Das heißt, du, ohne dass du da eine Bewertung hinterklemmst oder irgendwas in der Richtung stattfindet, schreib so auf, welche Idee dir gerade durch den Kopf geht. Und du setzt dir einen Zeitraum.
Ungefiltert.
Ja, genau, ungefiltert. Alle Ideen innerhalb von Zeitpunkt X, meistens wählt man sich da so 20 Minuten bis zu einer halben Stunde, beziehungsweise 10 Minuten zum Ideen runterschreiben, und den Rest der Zeit nutzt man zur Analyse. Das heißt, alle Ideen, die du innerhalb von 10 Minuten runtergeknattert hast, wirst du ohne Wertung einfach aufschreiben, dann klingelt für dich vielleicht eine Eieruhr oder dein Smartphone, das dir sagt, so, jetzt ist Ende von der Phase, jetzt geh an die Analyse, und dann liest du dir klein und nicht klein, liest du dir fürs Detail nochmal deine Ideen durch, wertest dann, ob da etwas ist, was du als wertvoll betrachten kannst, auf das du näher eingehen willst, nimmst dir diese Idee und baust darauf auf oder gehst tiefer in die Materie rein. Was weißt du zu dem Thema oder wo findest du womöglich Stoff, der dich inspiriert für das Thema? Ganz einfach. Und das zweite System ist das Cluster-System, das gerne in Verbindung mit dem Brainstorming genommen wird. Das heißt, du weißt um deine Grundidee. Diese Grundidee stellst du zentral gerückt in ein Bild hinein. Das heißt, entweder auf ein DIN A4, DIN A5 Papier. Und diesen Hauptbegriff, die Hauptidee, kreist du ein, und von dort aus baust du Verzweigungen mit. Was sagt dir das Thema an sich von dem, was du jetzt weißt, und baust Unterbegriffe ein, Unterkategorien, Unterthemen, die zu diesem Hauptbegriff führen, und an diese Unterbegriffe jeweils machst du weitere Blasen ran mit. Was sagen dir die Begriffe, was weißt du darüber, was findest du dazu? Und so baust du dir ein komplettes Denkpapier auf mit Begriffen, die dir womöglich helfen, deine Idee weiterzuverfolgen. Und das sind so Cluster und Brainstorming, zwei klassische Methoden, die häufig ineinander greifen oder aufeinander aufbauen können.
Also Cluster unterstützt Brainstorming, weil man dann ungeordnet Ideen aufschreiben kann. Genau. Ja. Und dann halt nur vielleicht miteinander verbindet.
Genau. Ja.
Kommst du noch auf das Mindmap zu sprechen im Zusammenhang?
Das Mindmapping?
Weil ich kenne das so, dass das Cluster sozusagen die Vorstufe zu einem Mindmap ist. Also Cluster sind ungeordnete Informationen, du sammelst alle Gedanken, die kommen. Und Mindmap ist
das nochmal genau analysieren. Genau. Ne?
Und das Mindmap ist dann das ganze Ordnen zu Überbegriffen, Unterbegriffen, die entsprechend verbinden, sortieren und schon in eine bestimmte Richtung lenken.
Ja, so dass du auch aussortieren kannst, was so benötigst und was nicht. Ja.
Genau, das Mindmap ist quasi ein geglättetes Cluster so ein bisschen.
Cluster heißt ja auch übersetzt eigentlich durcheinander oder in dem Sinne, da steht schon in dem Wortbegriff, dass es etwas Unordentliches, Ungeordnetes ist. Na? Es ist ein Muster, ganz einfach zu Deutsch.
Ja, genau.
Muster ist nichts, was feststeht.
Genau, also genau wie, also das ist ja auch, also eigentlich, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass keine Phase oder keine Methode ist schon was Feststehendes. Alles ist sozusagen in Fluss und ändert sich immer wieder. Genau. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Glaub so wie ich das auch, Schreiben mittlerweile auch sehe, ist, wenn man egal was schreibt, dann ist es immer ein Entwurf. Und dieser Entwurf wird dann einmal überprüft, geglättet, nochmal überprüft, geglättet und so weiter. Und ich finde, dieser Prozess könnte eigentlich fast unendlich so weitergehen.
Ja.
Man kann immer was umformulieren. Es gibt so viele Wörter und Art und Weisen, was zu schreiben. Irgendwann muss man für sich aber entscheiden, das ist halt jetzt die fertige Fassung.
Ja. Und deshalb ist ja auch Perfektionismus oft so hinderlich, weil er einen bremst und behindert, weil das Werk einfach nie perfekt sein wird.
Mhm. Da sind auch ein paar gute interessante Tipps, die ich aus dem Buch auch habe, die ich gleich am Ende gerne nennen würde.
Ja.
Das geht es nämlich auch zum Perfektionismus im Gedanken. Aber das waren jetzt Cluster und Brainstorming, Cluster und Mindmap hatten jetzt Methoden jetzt vorgestellt. Ja. Hast du noch weitere Methoden, die in diese Vorbereitungsphase passen?
Ja, es gibt noch weitere Methoden, die man verwenden kann. Zwei weitere Methoden, die der Ordner näher vorgestellt hat, den ich durchbearbeitet habe. Im Ordner wurde es Kompostieren genannt, aber ich kenne es normalerweise unter dem Begriff Fließtext, indem man einfach eine fortgehende Prosa schreibt, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen. Es heißt einfach nur, dass du dir einen Zettel, Papierstift nimmst und losschreibst. Was anderes ist es nicht. Du machst dir keine Gedanken darüber, welche Motive du machst, sondern du schreibst einfach in dem Moment eine Seite voll Fließtext oder mehrere Seiten und im Nachhinein liest du, was du dort niedergeschrieben hast. Einiges davon wird zusammenhängend sein. Anderes wiederum wird Wortbrei sein, der keinerlei Sinn ergibt, aber anhand dieser Methode kann man auch schon sehen, was einen gerade bewegt und ob etwas Verwertbares dabei ist, was man näher ausarbeiten kann in ein eigenes Thema. Das letzte, was ein sehr interessantes System war, für alle, die Tabellen mögen, gab es das System Morphologische Matrix, das der Kursleiter vorgestellt hat. Da trägt man einfach Begriffe in verschiedene Themenbereiche bereits vorgetrennt ein und kann sich so ein Muster auf vieler verschiedener Geschichten bedienen, indem man einfach zum Beispiel als Hauptbegriff vorgibt, wo findet die Geschichte statt, in welcher Umgebung findet sie statt, also zum Beispiel sind beides Begriffe für einen Handlungsort, Das heißt, findet das Ganze in einem Burg, in einer Burg statt, in einem Haus, in einem Wald. Welches Thema soll die Geschichte bedienen? Also über Genre hinaus wäre das, welchen soziopolitischen Aspekt soll es um das Thema Einsamkeit gehen? Soll es um das Thema, soll es um eine bestimmte Lebensphilosophie gehen oder auch andere Aspekte oder einfache Dinge wie Sauberkeit? Wer nimmt an der Geschichte teil, ist ein Überbegriff. Und natürlich auch, wer ist der Gegenspieler? Ne? Sowas kann man dann auch weiter ausbauen mit Unterthemen. Und da trägt man dann nebensächlich ein.
Also in der Tabelle
jetzt? In der Tabelle, in der Tabelle. Man kann noch weitere Unterthemen öffnen oder Unterbegriffe, in denen man alles Passende zu einfügt. Handlungsort, wie gesagt, könnte man schreiben, Burghaus Sumpf.
Aber warte, zu welchem Zweck jetzt? Also,
zu welchem Zweck? Einfach damit man sich einen Baukasten macht. Ne? Das dient dem Baukastenprinzip, indem du hast, okay, ich habe jetzt Bock auf Handlungsort Burg, aber nicht ursprünglich, was da drunter stand, vielleicht Thema Betrug, sondern Thema Thema Mord oder sowas. Ne? Thema Reichtum. Kannst du dir da rausgreifen und dann kannst du statt König die Magd nehmen, die da im Schloss arbeitet und sowas. Und anhand dessen kannst du verschiedene Geschichten zusammenbauen. Verstehst du, was ich meine?
Okay, also dass du dir bestimmte Stichworte oder Ideen vorgibst und anhand dessen du die Geschichte entwickelst.
Richtig.
Okay, und warum nennt man das morphologische Matrix?
Naja, morphologisch ist ja von Morph, also ne, es ist sich formt. Ja. Und Matrix, weil es eine Tabelle ist.
Okay. Ne? Ja, okay, verstehe.
Es ist ein...
ich finde es umständlich.
Also ja, es ist
ist ja genau das Spiel, was man als in der Schule gespielt hat. Man bekommt fünf Wörter und entwickelt anhand dieser fünf Wörter eine Geschichte.
Das ist ja genau das. Im Prinzip ist es nichts anderes. Oder mal dein Monster. Ne? Ja. Einer malt den Kopf, ein anderer den Körper und einer die Beine. Das ganze Prinzip dahinter. Es ist, wie gesagt, für Leute, die gerne Tabellen mögen und einfach nur Begriffe erstmal verwenden wollen, roh, ist das eine Möglichkeit, um verschiedene Strukturen vielleicht sogar zu finden, auf die sie so nicht gekommen wären. Ja?
Okay.
Ja, aber das wären so die vier Methoden, die vorgestellt werden. Es gibt noch weitaus mehr Methoden. Ist alles im Prinzip
für die Ideenfindung?
Für die Ideenfindung ist es sehr hilfreich, sich das nochmal bewusst zu machen, weil ich bin mir sicher, jeder kennt diese Methoden, aber nicht jedem sind sie bewusst vor Augen, dass sie vielleicht auch hilfreich für einen selbst sind auf der Findung zum eigenen kreativen Werk, für welchen Zweck auch immer es sein soll.
Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was für ein Typ man ist. Ne?
Ja.
Also es gibt drei verschiedene Strategien, die Gesing in seinem Buch vorstellt, wie man da herangehen kann.
Aha.
Und das, was du gerade sagst, also es gibt ja wahrscheinlich auch den Typen, der einfach sich hinsetzt und schreibt, ohne irgendwas anderes gemacht zu haben. Und das ist der Typ 1, den Gesing vorstellt. Und zwar der Schreiber lässt das Schreiben sich selbst entfalten so ein bisschen.
Ja.
Also so ein gewisses drauflos fabulieren. Und zwar solange man es überhaupt kann. Und ich glaube, da sind die Menschen, die besonders den Schreibakt als Motivationsquelle nutzen, dass sie gerne schreiben, besonders gut mit bedient. Also man macht gar nicht viel Vorarbeit, man macht kein Brainstorming oder sonst was, sondern man setzt sich hin und macht dieses freie Schreiben, was du gerade gesagt hattest auch, als vorgestellt hast, und schreibt einfach drauf los. Und ich glaube aber, dass die wenigsten Bücher dann so wirklich fertig geschrieben werden. Irgendwann kommt man halt immer an so eine Barriere und kann nicht mehr weiterschreiben, so eine Schreibblockade.
Ja.
Und da hilft es halt auch, wenn man dann plötzlich da aufhört, wo man gerade schreibt und dann einfach vielleicht eine ganz andere Szene drauf losschreibt. Also so ein bisschen springen im Text.
Ja, das sind auch immer so Tipps im Schreiben von erfahrenen Schreibern, dass man nicht chronologisch beim Schreiben vorgehen muss.
Genau. Die zweite Art und Weise zu schreiben, also neben diesem einfach drauf losschreiben, ist halt erstmal, und dazu passen die Methoden ganz gut, die wir gerade vorgestellt haben, also Ziele festzulegen und dann drauf loszuschreiben. Mhm. Und zwar sowas wie, also wie diese morphologische Matrix, die du gerade vorgestellt hast, die sich vorher klar machen, vor Augen führen und dann das als Ausgangspunkt nehmen und zu schreiben. Und ich glaube, das, was er hier beschreibt, ist auch so ein bisschen entspricht der morphologischen Matrix, was du gesagt hast. Also er sagt halt, dass man die Charaktere vorher entwerfen kann und die Grundlage der Handlung ausmalt. Also das ist dann auch der Ort, die Zeit.
Ja,
die,
also es wäre noch ein Schritt weiter als morphologische Matrix, weil diese Matrix ja nur Begriffe in den Raum wirft und auf die musst du ja weiter ausführen für dich, aber...
Ja, genau, aber das ist ja auch nur so. Das ist ja dann auch nur so
die Grundlage der Handlung. Das andere klingt ja mehr nach Charakterentwurf, also dass schon bestimmter Charakter mit bestimmten Merkmalen in der Geschichte vorkommen. Und bei der Matrix sind das mehr generische Begriffe, die du noch weiter ausführen musst, wenn du sie verwendest.
Ich würd die Methoden aber auch nicht so starr sehen. Ne? Also du kannst ja auch eine Matrix erstellen und halt so eine ausführlichere Handlung als
sicherlich, wenn Idee dir das schon einfällt, ist das, das ist ja immer auch so ein Problem in der Sprache, dass wenn man das eine ausschließt, das als Verbot gilt, aber nee.
Also so starr zu denken ist immer gefährlich, weil man sich selbst einfach dann das Tor zumacht für weitere Ideen.
Ja.
Und darauf basiert Kreativität, ne, dass du das wirklich auch fließen lassen kannst.
Man muss immer einen offenen Verstand für Möglichkeiten haben und wenn man, wenn es für einen selbst Sinn ergibt, hilft es am besten, es einfach zu probieren und zu sehen, ob das einen zufrieden ans Ziel bringt oder ob es ein Irrweg ist. Dann weiß man auch fürs nächste Mal, dass das nicht der Weg ist, den man geht.
Genau. Und hier zu dem zweiten, also zu dieser Methode vorzugehen, also die Ziele festzulegen und dann drauf loszuschreiben, hat er noch so einen interessanten Vorschlag, und zwar nämlich den Anfang, den Ausgangspunkt der Geschichte festzulegen. Dann, also man weiß quasi, was sind meine Charaktere, was ist die Grundlage meiner Handlung, was ist der Ausgangspunkt meiner Geschichte. Und dann sozusagen die Geschichte sich selbst entfalten zu lassen. Was ich aber viel interessanter fand, und das hat er als Alternative vorgestellt, erstmal das Ende festzulegen und dann die Geschichte so zu schreiben, dass du quasi, also du schreibst quasi deinen letzten Satz zuerst, der letzte Satz, wie die Geschichte enden wird.
Und alles soll dann dahin führen.
Alles, was du schreibst vorher, soll irgendwann in diesen Satz münden. Das heißt, du hast sozusagen den roten Faden schon gesponnen, aber du weißt, du siehst ihn noch nicht. Und das finde ich sehr interessant. Also das finde ich sogar mal so eine Idee, die ich mal gerne ausprobieren würde auch.
Also dass du wirklich den letzten Satz deiner Geschichte schreibst und versuchst, den Weg dahin zu finden.
Ja, genau. Also ich kenne meine Charaktere, ich kenne meine Handlung, also ungefähr. Ich habe einen Ausgang, also genau, aber ich habe keinen Ausgangspunkt, ich habe nur einen letzten Satz. Und da muss ich irgendwie hinkommen. Das finde ich eine ganz interessante Spielerei. Also das finde ich.
So als Spielerei cool. Für eine Kurzgeschichte und sowas finde ich es auch interessant. Aber so als fertige lange Geschichte fände ich das eine sehr starke Herausforderung, weil dann müsstest
du. Wobei du das ja auch runterbrechen kannst in Kapitelweisen, ne? Also ich weiß nicht, wenn man. Oder
ja, so als Kapitel sicherlich. Ja. Gilt ja auch immer gerne als Methode zu wählen, das Ende eines Kapitels soll dich neugierig aufs nächste Kapitel machen, damit du weiter liest oder auch
ein
Bedürfnis hast, weiter zu lesen. Du hast zwar zu Ende geführt die Idee und die Problematik, was in dem Kapitel stattfindet, aber es steht noch irgendein Problem offen, was im nächsten Kapitel behandelt werden kann oder noch aufzuschließen ist.
Thema, sonst wäre die Geschichte ja zu Ende.
Genau.
Ja,
genau. Solange der Handlungsstrang noch nicht abgeschlossen ist, muss noch irgendeine Frage dich weiter...
Wobei, die meisten Romane, die ich letzter Zeit gelesen habe, habe ich immer das Gefühl, die enden mittendrin. Auch wie viele Serien. Es hört einfach irgendwann auf.
Ja.
Also das ist einfach, also auch wirklich Staffel. Die letzten Staffeln. Ja. Also es gibt so kein richtiges Staffelende und auch viele Bücher. Also die Haupt, also mittler, also früher war das so für mich, ich wollte wissen, wie der Hauptkonflikt gelöst wird.
Ja.
Die werden ja auch meistens gelöst, die Hauptkonflikte, aber dann stellt man sich die Frage, also je älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung kriegt man. Und dann,
ja, wenn
nicht, kommt das Traumpaar zusammen, weil nicht bei Rapunzel oder keine Ahnung was,
ja, ist
dann der Prinz mit der Prinzessin zusammen. Aber dann fängt ja das Interessante an. Welche
ja, Probleme
erleben die beiden, die zusammen sind
jetzt? Ja.
Dann wird es ja erst richtig schwer.
Ja, aber da haben sich ja die Sagenerzähler von damals gut aus dem Spiel genommen, indem sie einfach gesagt haben, sie waren glücklich auf immer und ewig, ihr Penner.
Stimmt, das sind Märchen, genau. Das ist ja, nicht Zufall, dass dieser letzte abschließende Märchensatz irgendwann nicht
stimmt. Keine weiteren Fragen.
Es kamen zu viele E-Mails von Fanboys und Girls,
ja, die
dann meinten so, hey, was jetzt mit denen
ja, so?
Weißt du, ich bin auch mit einer Prinzessin zusammen, aber wir haben voll Probleme so. Nee, ja, sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.
Ja.
Krass.
Mach das nach. Fertig.
Genau. Bam. Genau. Also ergänzend zu der zweiten Methode kann man ergänzen, auch in der morphologischen Matrix, denke ich, dass man sich vorher Gedanken macht, was für eine Erzählperspektive will ich haben?
Ja.
Und wir sind nicht nur die Charaktere, sondern wir sind die Beziehung der Charaktere zueinander. Das geht auch gut in so einem Cluster oder
ja, Schaubild.
Was ist eigentlich der Höhepunkt meiner Handlung? Also irgendwann mittendrin kommt so ein krasses Ereignis, wenn ich Hauptcharakter verliert sein Bein oder sowas. Und das kann man sich vorher auch überlegen.
Ja.
Das war nur ein Beispiel. Das ist keine.
Ich will mein Bein behalten.
Ja, es ist schon ein Drama, das stimmt. Oder ja, vor allem so, ist in, so, also wenn jemand ein Bein verliert, ist kacke, ist aber kein Höhepunkt vielleicht. Aber wenn ein Läufer, und zwar der schnellste Läufer seines Landes, der jetzt nach Olympia will, sein Bein plötzlich verliert, das ist ein Höhepunkt.
Das ja, ist
ein richtiges Drama. Also kannst du aus allem...
Ja, es ist ein dramatischer Höhepunkt. Mhm. Kommt das unerwartete Ende, dass er irgendwie doch an einem Rennen teilnehmen kann, weil er eine Prothese hat oder so.
Und dann die Paralympics gewinnt oder so.
Ja.
Also das ist schon... wir haben gerade eine Geschichte entworfen.
Naja, bam, mach das nach.
Ich glaube, wir nehmen schon viel zu lange auf. Wir sind
ja, schon
voll weich im Kopf.
Ja, es passiert schnell.
Ich kann aber vielleicht kurz die dritte Variante noch vorstellen von Giesing. Und zwar, also am Ende der Skala steht dann ja natürlich, also der erste Punkt war den einfach schreiben, ohne was vorher zu wissen. Dann zweitens Ziele festlegen und dann schreiben. Und drittens ist jetzt das Ende der Skala, den Text bis ins Detail vorauszuplanen. Also wirklich alles vorher schon zu wissen, sich kapitelweise Stichpunkte zu machen, jeder Charakter, jede Charaktereigenschaft intensiv recherchiert zu haben vorher, viele hunderte Fragen zu beantworten und dann zu schreiben. Aber hier sagt Giesing auch, dass diese Variante eigentlich ein Mythos ist und jeder Schreiber, der behauptet, dass alles schon vorausgeplant war, im Grunde genommen lügen müsste. Weil das
ja, halt...
kaum möglich ist bei so komplexen Sachen wie Romane und auch in meiner in den Sachen, die ich in Sovi gelernt habe, ist das ja so, dass man, wenn man schreibt, man baut ja oft auch den aktuellen Diskurs mit ein, also
ja, deswegen
soll man ja auch nicht sagen, der Autor sagt, sondern das, was der Roman mir sagen will sozusagen,
ja, weil
viele aktuelle Konflikte, also wenn wir jetzt eine Geschichte schreiben würden, würden wir wahrscheinlich unbewusst die Corona-Krise, Isolation, Einsamkeit irgendwie mit einbauen, ohne dass es uns eigentlich bewusst ist. Und das ist dann so ein bisschen, die Geschichte schreibt auch sich selbst aus der Zeit heraus.
Ja, ja, eben die Kultur in dem Moment, die politischen Umstände, die persönlichen Erfahrungen zu dem Zeitpunkt oder die persönlichen Umstände, in denen man sich befindet. Alles formt eine Geschichte, bewusst und unbewusst und auch, was das angeht mit dem Mythos, jemand wusste, was er da getrieben hat von Anfang bis Ende mit der vollen Absicht, stimme ich zu, weil im seltensten Falle ist es so, in den meisten Fällen, wenn es um Altwerke und sowas geht, ist es heutige Überinterpretation von Umständen, die man im Nachhinein gesehen hat. Das sieht man auch Wir hatten ja schon mal das Thema Verschwörungstheorien und sowas. Da wird alles auf einen kleinen Kiesel zurückgeführt,
ja, genau,
der die Weltherrschaft an sich reißt oder sowas.
Ja.
Und dass der Kieselstein schon in der Hand eines Diktators lag und deshalb böse ist und dieser böse Kieselstein sein weiteres Unwesen treibt, weil er noch von weiteren bösen Menschen berührt wurde und deshalb mehr Macht inne hat und alles korrumpiert, was in der Umgebung des bösen Kieselsteins ist.
Also. Heute, es heißt heutzutage korrumpiert. Wir wurden korrumpiert. Aber ja, genau, also der böse Kieselstein.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das ein Mythos ist. Also ich glaube auch, dass viele Verschwörungstheorien und daraus entstehen und Überinterpretation eine große Rolle spielt heutzutage an Schulen.
Ja, vor allem, weil eben oft der Zufall ausgeschlossen wird. Und das ist halt das Problematische. Niemand möchte dem Zufall sein Recht zusprechen oder geben.
Stimmt. Und
dass Ereignisse wirklich zufällig zur selben Zeit auftreten. Es muss immer ein kausaler Grund bestehen, warum das eingetreten ist.
Das ist auch das Krasse. Ich finde nämlich, manchmal liest man so Geschichten und denkt sich, ja klar, zufällig ist eine Visitenkarte in ihre Tasche gefallen und deswegen haben die sich getroffen, klar.
Ja.
Und dann triffst du, und dann erlebst du Geschichten oder triffst Menschen, die dir Geschichten erzählen, wo noch krassere Sachen
passieren. Ja.
Und und dann denkst du dir, okay, eigentlich ist der Zufall die mächtigste Instanz auf der Welt, die es gibt. Und keine Ahnung. Also deswegen müssen viele Geschichten, wenn solche Geschichten erzählt werden, auch vorher schreiben, das beruht auf wahren Tatsachen. Und trotzdem glaube ich es nicht. So,
ne? Ja.
Das ist, ja.
Oder eben, es wird herangezogen, weil es so absurd ist, dass es als Rechtfertigung gilt.
Dass man es rechtfertigen muss überhaupt, ne? Das ist ja wirklich so krass. Ja.
Ja,
genau. Das waren auch schon die drei Strategien, wie man herangehen kann an Schreiben. Also vom freien Schreiben über bis ins Detail vorausplanen. Ich hätte noch diese allgemeinen Tipps zum Schreiben, die ich vorstellen könnte. Soll ich die zum Abschluss einfach mal nennen?
Ja, ich denke, so zum sauberen Abschluss kann das durchaus helfen. Was ich noch habe, das könnten wir in einer weiteren Folge behandeln, wenn es notwendig ist, aber für unser jetziges Thema sich da keine Notwendigkeit. Das würde alles durcheinander bringen, denke ich.
Geht auch zum Schreiben, oder?
Es ist zum kreativen Schreiben, aber es geht mehr um den ersten Satz und auch den Schluss. Aber das würde nochmal eine längere Ausführung sein, die an dieser Stelle nicht unbedingt sein muss, finde ich.
Okay, wir sind auch schon fast bei der Stunde.
Ja.
Also wir können ja auch rein theoretisch eine weitere Folge zum kreativen Schreiben machen.
Ja.
Ich glaube, das macht auch viel Spaß. Also wir können, es ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Vielleicht stoßen wir auch auf Interesse. Also falls ihr Interesse an dem Thema habt, wie wir, und das einigermaßen interessant fandet, sagt Bescheid.
Ja.
Wir machen gerne weitere Folgen zu dem Thema.
Ja.
Ein kostenfreier Kurs zum kreativen Schreiben.
Quasi. Genau. Einer, der nochmal Gedankenanstöße bringt, sich mit dem Thema in gemütlicher Atmosphäre daheim auseinanderzusetzen.
Nächstes Mal holen wir uns einen Wein dabei oder sowas. Ne?
Jetzt wären wir aber dekadent. Ich habe nur abgelaufenes Bier.
Ich habe nur Gin Tonic. Also.
Ja, siehst du.
Ja, okay, stimmt.
Ja.
Warum wollte ich überhaupt Wein trinken? Kann ich gar nicht.
Nächstes
Mal stelle ich mir ein Bücherregal, wenn wir darüber reden, in den Hintergrund. Das wirkt dann authentisch, aber man sieht uns eh nicht.
Ja.
Aber ich sehe ja dich und bei dir ist nur ein Fenster im Hintergrund.
Ja.
Ja. Und das ein schöner Schrank und ein schönes Bett.
Ja, da kann ich mich rauflegen und dann kann ich schlafen.
Da lag ich auch mal drauf auf dem Bett.
Ja.
Ja.
Nicht, dass das die Leute jetzt falsch verstehen.
Nein, ich habe nur gepennt. Aber alles gut. Genau, die interessanten allgemeinen Tipps zum kreativen Schreiben von Fritz Gesink sind, also einige herausgefiltert, die ich besonders interessant fand, waren, dass man selbstkritische Gedanken und damit bist du eingestiegen ja eigentlich, dass du halt ja. deine Sachen selbst nicht gut findest und irgendwie Wochen später drauf schaust und das dann doch irgendwie cool findest. Und ja. man sollte selbstkritische Gedanken vollkommen eliminieren, weil die eigentlich den Schreibfluss einfach nur hindern und
das, was du machst. Ganz große Blocker und Hämmer.
Ja, total. Und das, was du jetzt gerade machst, ist das Beste, was du gerade machen kannst. Und das sollte man sich immer vor Augen führen. Also auch wenn es dir jetzt nicht gefallen sollte, das ist trotzdem das Beste, was jetzt sein kann. Und man hat besser irgendwas da als gar nichts. Und deswegen heißt auch der zweite Tipp, man soll, wenn man halt irgendwas gerade macht und es ist richtig kacke, oder man hat das Gefühl, das ist richtig kacke, einfach weiterschreiben, auch ja. wenn man weiß, dass es am Ende eh im Papierkorb landet. Also das ist, es geht oft darum, erstmal den Gedanken zu entwickeln. Und schreiben ist so eine andere Art zu denken. Also ja. weil es halt, also Denken ist ja oft verworren und nicht linear. Und Schreiben zwingt dich auf, das, was nicht linear im Kopf ist, in eine Reihenfolge zu bringen.
Ja.
Und deswegen ist Tagebuchschreiben ja auch so, ja, therapeutisch, so selbstreflexiv, weil man einfach die Gedanken in Ordnung bringt.
Ja, es ist auf jeden Fall auch gutes Schreibtraining, dass ich mir wünschte, dass ich das auch gemacht hätte. Da,
hast du nicht? Du hast
Ich habe nie Tagebuch geschrieben. Ich habe eben quasi jeden Werktag damals, während ich zur Schule gegangen bin, in den großen Pausen Geschichten geschrieben. Krass. Sozusagen, also kann man das als mein Tagebuch bezeichnen. Ja, aber es war eine rein fiktive Geschichte immer, an der ich gearbeitet habe.
Aber waren nicht zufällig auch Eigenschaften, Charaktere, Ereignisse eingewoben, die du vielleicht wirklich erlebt hast?
Es waren zumindest Ereignisse und Motive vorhanden im Nachhinein, wenn man es liest, die mich eindeutig beschäftigt haben.
Ja? Genau.
Das lässt sich aus jeder Geschichte, wird man eigene Erfahrungen früh genug in der Reflexion später erkennen, wo man einfach dachte, ich habe eine hammerfiktive Geschichte. Und wenn man später drauf sieht, dann sagt man, Moment, da habe ich ja das und das umgeschrieben, ja, was mich beschäftigt genau. hat zu diesem Zeitpunkt.
Ja, genau. Und das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, man kann, das war auch immer meine Fiktion. Ich habe mal irgendwann in so einem Schreibwettbewerb teilgenommen, wo ich halt irgendwie so voll die perfekte Geschichte, so ein Drama schreiben wollte, was so gar nichts mit mir zu tun hat. Und
aber irgendwo findet man immer was Persönliches.
Das ist, ja genau. Also ich habe dann auch so Reisetage, ich wollte über einen Ort schreiben, an dem ich gar nicht war.
Ja.
Witzigerweise über Potsdam. Ich weiß nicht, wie ich auf Potsdam kam. Ich habe mir den Reiseführer angeguckt und so weiter. Und man merkt total, dass ich nicht an diesem Ort war. Und man sollte nicht über Dinge schreiben, die man nicht versteht. Also das ist voll okay, wenn man sich selbst preisgibt. Deswegen ist halt Schreiben auch sehr persönlich. Es ist halt immer persönlich, auch wenn es eine unglaublich fiktive Geschichte ist. Es ist immer sehr viel Persönliches.
Ja, dabei. Deshalb lässt sich Stephen King für zwei deiner Punkte heranziehen. Eben dieses Schreib nicht über Orte, die du nicht kennst. Viele seiner Geschichten spielen in Orten, an denen er groß geworden ist oder gelebt hat. Mhm. Mit denen er eine Beziehung hat und zum Weiteren setzt er sich, deshalb gibt es da ja so unfassbar viele Bücher, die er geschrieben hat, ob gut und schlecht, aber der Mann hat sich wie in einem Büro einfach Zeiten genommen, in denen er sich fest hinsetzt und das als seinen Job macht, niederschreibt und am Ende entscheidet, ob etwas im Papierkorb landet oder nicht.
Ah ja. Ja, genau, voll gut. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Also man sollte selbst erkennen erstmal, in welchen Zeiten man gut kreativ werden kann.
Ja.
Und dann sich halt hinsetzen und wirklich einfach schreiben.
Ja.
Auch wenn es gerade schwer fällt.
Ja. Deshalb nehme ich den mir auch gerne als Vorbild, weil er es schafft, selbst absurde Themen oft interessant zu machen. Nicht unbedingt die besten Schlüsse daraus zieht, aber viele unterhaltenswerte Werke entstanden sind, die auch zu Recht so einen hohen kulturellen Stellenwert haben seit mehr als 30 Jahren.
Oh ja. Und wir sind schon fast, also in 15 Sekunden haben wir die Stunde
vor. Ja!
Wobei wir den Anfang ja ein bisschen wegschneiden, das ist ja immer unser Countdown. Aber jedenfalls, der letzte Tipp ist, Und das machen wir gerade, und das ist sehr gut, dass man einfach redet. Wenn man vielleicht irgendwann mal eine Blockade hat, keine Ahnung hat, ob was gut oder schlecht ist, setz dich hin und stellst irgendeinem Kollegen vor, irgendeinem Freund oder am besten auch jemand, der gerne schreibt, dann, ich glaube, das motiviert einen und dann hat man nochmal so eine andere Perspektive auf die Sache. Und wenn man sich traut, mit Sachen rauszurücken, die eigentlich sehr persönlich sind, dann wächst man da auch dran. Also das, das merke ich auch immer wieder in dem Austausch mit dir, dass wir uns, also wir tauschen uns ja auch über kreative Sachen aus, dass das einem wirklich hilft und das motiviert einem auch weiterzumachen.
Ja, und das, eine andere Lösung, um in Betracht zu ziehen, die einem vielleicht selber nicht eingefallen ist.
Genau.
Ich kann auch noch von früher sagen, ich habe früher mit niemandem über die Geschichten, die ich zu Papier bringen wollte, geredet oder gesprochen, weil das ist, glaube ich, auch eine Angst in der heutigen Zeit mit Social Media, die sehr verbreitet ist, dass jeder Angst hat, dass seine Inhalte von jemandem geklaut werden. Das kann aber nur der Fall sein, wenn du keine eigene Handschrift hast. Was ich damit meine, ist einfach, wenn du Inhalte stumpf kopierst, dann merkt man das, weil du deine eigene Ausdrucksweise hast und eben deine eigenen Erfahrungen. Und wenn du die nicht einbringst in deine Inhalte, dann haben die auch nichts Besonderes. Dann sind sie nicht schützenswert und kein anderer kann sowas Einzigartiges einfach kopieren. Weil dann merkt das jemand.
Genau. Das Geniale an Schreiben ist ja auch, oder an Sprache an sich, dass wir mittlerweile, also wir sind ja über 30 Jahre jetzt erfahren mit Sprache. Oder seit dann anderthalb Jahre so. Und wir haben jeder extrem individuelle Erfahrungen damit gemacht. Also ist das was auch extrem Persönliches und Individuelles. Und ich glaube, jeder bringt bestimmte interessante Sachen mit rein und man muss seine eigene Sprache einfach, also nicht jemanden kopieren, man kann daran lernen vielleicht, aber einfach das, was man hat, einfach perfektionieren oder so ein bisschen, also perfekt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber auszubessern, in sich entfalten zu lassen.
Ja, die eigenen Stärken aufbauen. Ein
bisschen. Genau. Es gibt eigentlich keine Schwächen, sondern einfach nur Eigenschaften, die dann halt entfaltet werden können. Und das gilt eigentlich in jedem Bereich und auch beim Schreiben.
Ja.
Und in dem Sinne, mit diesem positiven Schlusswort, können wir die Folge ja auch beenden.
Ja.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder auf Facebook sind wir, glaube ich, auch. Ne?
Und vor allem, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, na, und dann am besten direkt, wo auch immer ihr unseren Podcast hört, den Podcast abonnieren oder folgen oder wie auch immer das die Podcast-App nennt, die ihr benutzt oder der Browser, dann ist das ein RSS-Feed. Alles, was ihr verwendet.
Ihr seid Experten. Also das ist die Hörer nutzen das ja nicht zum ersten Mal.
Wer uns gefunden hat, der weiß schon, wie das funktioniert. Und deshalb danken wir euch.
Und ja, schönen Abend euch. Bis bald.
Bis bald.